Ja, ich mache kein großes Geheimnis draus. Diese Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit, in der sich sehr viel sehr stark verändert. Und wir wissen alle, dass sich seit dem 24. Februar die Welt sehr stark verändert hat. Wir spüren das mitunter an verschiedenen Stellen, selbst im eigenen Leben. Und doch dürfen wir wissen, Gott ist derselbe. Gestern, heute, in alle Ewigkeit. Er ist unwandelbar, er ändert sich nicht, er ist immer derselbe und diese Tatsache gibt uns Halt, gibt uns Sicherheit in dieser Welt, die sich doch so stark verändert, Tag für Tag verändert. Auch heute besonders denken wir an 77 Jahre Kriegsende des Zweiten Weltkriegs. Wie stark hat sich die Welt verändert in wenigen Jahren, egal in welche Richtung. Aber Gott ist immer derselbe, er ändert sich nicht und das ist sehr, sehr trostreich für uns zu wissen. Und es ist auch gut zu wissen. Und so ist auch Gottes Wille, was Gott gefällt, ebenso unveränderlich, unwandelbar, immer dasselbe. Er ist heilig und was ihm nicht entspricht, ist Sünde und das ändert sich nie. Und das ist gut zu wissen und das ist trostreich. Und da ist es auch besonders wunderbar eigentlich, dass Gott nicht nur ewig der Gleiche ist und unwandelbar und seine Heiligkeit sich nicht verändert, sondern dass er uns über seinen Willen nicht im Unklaren lässt. Und er macht das auch nicht besonders kompliziert. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wenn wir gucken, wie Gott uns erklärt, was gut und böse ist, ist das sehr, sehr knapp, sehr klar, sehr einfach zu verstehen. Gott bringt seinen Willen für uns Menschen auf den Punkt und er hilft uns, dass es seinen Willen in ganz knappen Geboten einfach und klar zusammenfasst. Und so haben wir in den 10 Geboten den Ausdruck von Gottes Willen in ganz besonders einfacher Weise zusammengefasst und besonders herrlich und einzigartig offenbart. Kein anderer Teil der heiligen, von Gott inspirierten Schrift wurde tatsächlich mit seinem Finger geschrieben, aber diese 10 Gebote von Gott selbst mit seinem Finger auf Steintafeln geschrieben. Und selbst diese knappe Zusammenfassung der 10 Gebote fasst Gott noch weiter zusammen, sodass die Kernaussage in einem Satz zusammengefasst werden kann. Jesus wird mal gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Und er antwortet im Matthäusevangelium, lesen wir davon in Kapitel 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Einfach zu verstehen, klar und unveränderlich. Das fasst, dieses eine Gebot fasst im Grunde das zusammen, was die ersten 4 Gebote der 10 Gebote genauer darlegen. In diesem einen Gebot ist sozusagen der erste Teil des Gesetzes enthalten und den dürfen wir auch nie aus dem Auge verlassen, wenn wir über die einzelnen Gebote nachdenken. Und wir wollen uns heute auch das 4. besonders vornehmen, heute und beim nächsten Mal im Juni. Denn es ist tatsächlich so, dass das eines der Gebote ist, die immer wieder am stärksten in Frage gestellt werden, hinterfragt werden. Wir haben das auch bei der Gemeindefreizeit gesehen, wo wir über Nehemia nachgedacht haben, dass es eines der Gebote ist, die am häufigsten auch Schwierigkeiten bereiten. Und in letzter Zeit kamen immer wieder Brüder oder auch andere Geschwister auf mich zu und haben gesagt, wie ist das? Können wir da vielleicht auch mal was dazu hören? Und so hielt ich es für gut, das jetzt auch zu tun. Nun, wenn wir uns die ersten 4 Gebote, und ihr könnt gerne hier mit aufschlagen, 2. Mose Kapitel 20 mal ganz kurz vor Augen führen, ohne da jetzt bis ins größte Detail zu gehen, dann sehen wir doch in diesen ersten Geboten, diesen ersten 4 Geboten, dass sie davon handeln, wie wir mit Gott leben oder was Gott von uns möchte im Blick auf ihn selbst in unserer Gottesbeziehung, wie wir die Liebe zu ihm zum Ausdruck bringen können. Das erste Gebot in Vers 3, hier in 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Hier geht es darum, wer soll überhaupt verherrlicht werden? Wer soll angebetet werden? Wer ist Gott? Und Gott, Yahweh, der dreieinige wahre Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist, er möchte, dass wir ihm allein die Ehre geben, die ihm zusteht, ihn allein verherrlichen und anbeten und niemand anders. Du sollst den Herrn, deinen Gott, den einzig wahren Gott, den Dreieinigen, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand und sonst niemanden. Und hier warnt uns Gott ganz deutlich davor, dass wir niemand außer ihn allein anbeten und nichts neben ihn stellen, sondern ihn allein anbeten und nichts anderes ihm gleichkommen lassen oder daneben dazukommen lassen oder wie auch immer, er allein. Er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der allmächtige Gott, der wahre Herrscher über alle Dinge. Nur ihn dürfen wir anbeten. Und so legt dieses erste Gebot fest, wer verehrt und angebetet werden darf, nämlich der einzig wahre und dreieinige Gott. Und wenn wir das dann verstanden haben und wissen, wen wir anbeten, wer angebetet wird, dass es nur den einen gibt, keine anderen Götter neben ihm, dann stellt sich doch die Frage, ja, aber wie? Wie sollen wir Gott anbeten? Und das wird in den nächsten beiden Geboten angesprochen. Im zweiten Gebot, Gott darf nicht durch Bilder verehrt werden. Und im dritten Gebot, Gottes Name darf nicht leichtfertig gebraucht werden. Und dann kommt das vierte Gebot. Da geht es dann auch darum, wann Gott verherrlicht werden möchte, nämlich am Sabbat, an dem einen Tag der Woche, der besonders dem Gottesdienst geweiht ist. Wie soll Yahweh, der einzig wahre Gott, von seinem Volk verehrt werden? Im zweiten Gebot, du sollst dir kein Götterbild machen. Gott kann durch nichts dargestellt werden. Es gibt keine Statue, kein Bild oder irgendetwas, was Gott darstellen könnte und wir sollen das auch nicht machen. Wir sollen uns auch keine Vorstellung von Gott machen, auch nicht in unseren Gedanken uns irgendwie Gott ausdenken. Das möchte Gott nicht. Wir können Gott nicht begreifen. Niemand hat Gott jemals gesehen und niemand weiß, wie er aussieht und so kann ihn auch niemand darstellen. Gott ist Geist. Und so soll er auch angebetet werden, will er angebetet werden in Geist und Wahrheit. Klammer auf, aber das soll nicht unser Thema heute sein. Das betrifft auch manchmal die einfachen Dinge. Auch Kinderbücher, wenn wir unseren Kindern christliche Kinderbücher geben, Kinderbibeln, was auch immer. Seht zu, dass dieses Gebot nicht missachtet wird. Manche Leute nehmen das sehr leicht und es gibt Darstellungen von Jesus, von Gott in diesen Büchern. Das ist nicht das, was Gott wirklich gefällt. Gott ist uns nicht verfügbar. Und jeder Versuch, ihn irgendwie bildlich darzustellen, ist auch ein Versuch, sich letztendlich Gott verfügbar zu machen. Und dafür müssen wir uns hüten, denn Gott möchte nicht, dass wir uns in irgendeiner Weise so vorstellen, dass er in unseren Kopf und in unsere Vorstellung passt. Das gibt es nicht. Da gibt es keinen Rahmen, wo Gott reinpasst. Und schließlich das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Wir sollen von Gott in angemessener, ehrbarer Weise reden, wenn wir zu ihm beten, über sein Wort und seine Werke sprechen. Gottes heiliger Name darf niemals irgendwie in lügenhafter Weise leichtfertig gedankenlos gebraucht werden. So möchte Gott von uns geehrt werden mit Respekt, mit Ehrfurcht, auch wie wir seinen Namen gebrauchen. Das ist ein Ausdruck der Liebe zu ihm, dass wir ihn fürchten und ehren. Mit einer Liebe, der einem Vater gebührt, den wir respektieren. Und so ehren wir Gott mit unserem ganzen Verstand, den einzigen Gott, wie indem wir ihn uns nicht verfügbar machen durch Bilder, Statuen oder andere Vorstellungen und indem wir ihn respektvoll und ehrerbietig begegnen. Und heute wollen wir uns nun diesem vierten Gebot zuwenden, hier ein sehr ausführliches Gebot, auch das längste eigentlich vom Textumfang in den 10 Geboten, in den Versen 8 bis 11 beschrieben in 2. Mose 20 oder dann auch in 5. Mose Kapitel 5, Vers 12 bis 15. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Dieses Gebot, dieses vierte Gebot, erfordert von uns besondere Sorgfalt, wenn wir es auslegen. Denn es ist eines der Gebote, die bei den Christen in unserer Zeit und auch in unserem Land mit am umstrittensten ist, wie es recht zu verstehen ist. Und dabei ist es nicht etwas, was jetzt erst so vielleicht im 20. Jahrhundert losging, dass man das irgendwie unterschiedlich verstanden hat. Selbst in den Kirchen der Reformation, zur Reformationszeit, ja selbst nicht einmal unter den Reformierten gibt es hier in dieser Frage Einmütigkeit. Und deshalb ist es auch hier besonders angebracht, bei diesem vierten Gebot erstmal eine gute biblische Grundlage zu legen, wie es denn recht verstanden werden will, bevor wir uns dann eher praktischen Fragen zuwenden wollen. Und das würde ich dann gerne im Juni tun mit uns, was es dann heißt, ganz für uns konkret. Ja, dann wird es sehr praktisch. Und es geht hier nicht um irgendeine Frage. Es betrifft uns ganz konkret, auch gerade jetzt, wie wir hier sitzen. Denn warum sitzen wir gerade jetzt hier heute, am Sonntag, am Tag des Herrn, und nicht irgendwie Donnerstag oder Dienstag oder einfach jede Woche irgendwann anders? Ja. Es ist der Tag, an dem wir jede Woche Gottesdienst feiern. Wieso arbeiten wir am Sonntag nicht, zumindest in den meisten Berufen? So muss eine so tiefgreifende Forderung, die so tief auch in unser Leben eingreift, auch von der Schrift her gut begründet werden, wenn wir nicht blind irgendwie einer Tradition oder Menschenmeinung folgen wollen. Und ich finde es schon tragisch, komisch, wenn wir in unserer Zeit ansehen, wer setzt sich für dieses Gebot ein in unserer Zeit, in unserer Welt, in unserem Land. Es kommt sehr häufig von den Gewerkschaften, von den ganz weit links außen Menschen, die sagen, das ist der Tag, der muss frei bleiben, da darf nicht gearbeitet werden, ja, die aber sonst mit Gott nichts zu tun haben wollen. Die setzen sich dafür ein. Aber das wäre nicht unser Ansatz, ja, weil es darum geht, einen Tag frei zu halten, sondern weil es Gott in seinem Wort so geboten hat und auch gefällt. Und gerade an den Stellen der Schrift, die selbst unter Christen, die Gottes Wort gehorsam sein wollen, unterschiedlich verstanden werden, da glaube ich, müssen wir uns auch besondere Mühe geben, dass wir Gottes Wort recht verstehen, müssen uns auch in einer demütigen Weise mit unseren Brüdern und Schwestern auseinandersetzen, die das vielleicht anders tun, sie nicht verurteilen unbedingt, aber doch zusehen, dass wir selbst in einem klaren Stand sind und diesen auch glauben, bewahren, leben und verteidigen. Und ich hatte schon gesagt, wenn wir durchaus mal den Blick zurückwerfen, 500 Jahre zurück in die Zeit der Reformation, eine Zeit, in der wir unglaublich viel lernen können über gute Schriftauslegung, in der das Evangelium neu entdeckt wurde durch Martin Luther und in denen sich viel der biblischen Wahrheit wieder neu ausgegraben wurde und wieder hervorgeholt wurde. Und dann gucken, wie hat man damals das vierte Gebot verstanden? Dann müssen wir sehr bald feststellen, dass sowohl bei Luther als auch bei Calvin hier in der Praxis Dinge oft eingefordert werden, die sie im Grunde genommen noch nicht mal von der Schrift wirklich gut begründet haben. Ich will euch ein Beispiel geben, was Luther sagt im großen Katechismus. Dort fordert er, fordert er, dass wir den Sonntag heiligen sollen, aber er behauptet gleichzeitig, dass das vierte Gebot für uns heute nicht mehr gilt. Ja, also ich lese mal den ersten Teil vor, wo er sagt, das vierte Gebot gilt uns heute nicht mehr, ist im großen Katechismus Luthers in der Frage 82. Darum geht uns Christen dieses Gebot nach dem äußeren Wortsinn nichts an. Denn es enthält etwas ganz Äußerliches, wie auch andere Satzungen des Alten Testaments, die an bestimmte Riten, Personen, Zeiten und Orte gebunden sind, die nun durch Christus alle aufgehoben sind. Also er sagt auf der einen Seite, dieses vierte Gebot, das ist vorbei, das geht uns gar nichts mehr an. Und dann auf der anderen Seite fordert er die ganz strikte Einhaltung des Feiertags, dann in ebenfalls großer Katechismus, Frage Nummer 95, weil nun so viel an Gottes Wort gelegen ist, so dass ohne das Wort Gottes kein Feiertag geheiligt wird, sollen wir wissen, dass Gott dieses Gebot streng gehalten haben will. Er will auch alle Strafen, die am Feiertag sein Wort verachten, nicht hören und lernen wollen. Und man fragt sich, wie passt das jetzt alles zusammen? Also es ist schwer zusammenzukriegen, aber bei ihm steht das so nebeneinander. Und bei Calvin ist es auch oft so, dass man auf der einen Seite die einen Aussagen findet, auf der anderen Seite ganz andere. Und man fragt sich, wie passt das eigentlich gut zusammen? Oft klingt das dann sehr, sehr widersprüchlich. Aber das ist vielleicht gar nicht mal so die Herausforderung, der wir in unserer Zeit begegnen, weil wir weniger uns mit diesen Leuten vielleicht auseinandersetzen oder Anhängern dieser Leute, sondern es noch viel stärker, besonders im Zusammenhang mit dispensationalistischer Lehre, heute sehr häufig behauptet wird, das vierte Gebot sei im neuen Bund einfach nicht mehr gültig und habe schon gar nichts mehr mit der Sonntagsheiligung zu tun. Ich glaube, das ist etwas, was uns häufiger begegnet, bis da hinein, dass wir mitunter auch sehr gute Literatur haben, die an ganz vielen Stellen sehr gut ist. Aber an dieser Stelle merkt man, okay, da ist jetzt das vierte Gebot, wird einfach ausgeklammert. Als sei es im neuen Bund nicht mehr da oder nicht mehr gültig. Ja? Und gerade eben in diesem dispensationalistischen Kontext begegnet uns das häufiger. Ein bekannter Vertreter dieser Auffassung schreibt über die Urgemeinde und die Kirchenväter, sie anerkannten sehr wohl die moralische Bedeutung der 10 Gebote, nahmen das vierte Gebot, das Sabbatgebot, allerdings aus. Der Tag des Herrn selbst hat nichts mit dem Sabbat zu tun. Also Ryrie war das in diesem Fall. Oder ein anderer schreibt, es ist von besonderem Interesse zu beachten, dass der Sabbat zu jenen Dingen gezählt wird, die dem Glaubenden heute nicht auferlegt sind. Und solche Aussagen können wir durchaus häufiger finden. Und das gibt uns doch einige Fragen mit, die wir von der Schrift her beantworten müssen. Gilt denn dieses vierte Gebot heute noch? Oder ist es wirklich vorbei, wie es an manchen Stellen einfach behauptet wird? Und wenn dieses vierte Gebot gilt, welcher Zusammenhang besteht dann zwischen diesem vierten Gebot und dem Tag des Herrn, dem Sonntag? Und wenn wir das verstanden oder erklärt haben, dann können wir in einem nächsten Schritt fragen, wie wir das heute anwenden können. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Also, zunächst die Frage, gilt dieses vierte Gebot heute noch? Und was lehrt uns die Heilige Schrift darüber? Ich möchte da ein paar Thesen euch darbieten und mit euch angucken. Als erstes, das vierte Gebot ist Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Das vierte Gebot ist Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Schöpfungsordnung bedeutet, Gott hat es in die Schöpfung hineingelegt, noch in einer Zeit vor dem Sündenfall. Da gibt's gar nicht so viele Dinge, die da aus dieser Zeit praktisch noch formenden Charakter für uns haben, nämlich das, die Ehe, die Verbindung, die lebenslange Verbindung zwischen Mann und Frau und Arbeit. Adam musste schon vor dem Sündenfall arbeiten und eben auch dieser Ruhetag, der siebte Tag, der hier geheiligt wird. Und das gehört eben schon in diese Zeit hinein. Und deshalb gilt das vierte Gebot heute noch, denn es ist Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Das Gebot greift in diese Zeit noch vor dem Sündenfall zurück. Das wird uns gerade hier in 2. Mose 20, Vers 11 auch so begründet. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das ist der Grund, der hier genannt wird. Klammer auf, ich will nicht weiter darauf eingehen, aber im 5. Mose wird tatsächlich das Gebot auch anders begründet. Aber hier in den 10 Geboten, in 2. Mose 20, ist das die Begründung für das vierte Gebot. Weil Gott die Schöpfung in 6 Tagen erschaffen hat und am 7. geruht hat. Und so lesen wir es dann ja auch im Schöpfungsbericht selbst, im 2. Kapitel von 1. Mose, Kapitel 2, Vers 2 und 3. Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Und sozusagen schon von ganz Anfang der Schöpfung, von der ersten Woche an überhaupt, seitdem es Zeit gibt, hat Gott diese Ordnung aufgerichtet. 6 Tage hat er erschaffen, gearbeitet sozusagen und am siebten geruht, diesen Tag geheiligt. Und das ist die Begründung hier für das 4. Gebot, dass Gott das so gemacht hat. Deshalb sollen wir es ihm nachtun und ihn auch als Ebenbild Gottes in diese Welt hinein widerspiegeln und sollen genauso wie er 6 Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Gott heiligt in der Schöpfung den siebten Tag. Und das ist zweifelsfrei aus 1. Mose 2 zu sehen, aber dann eben auch hier aus der Begründung für das 4. Gebot. Und so gilt das 4. Gebot als Schöpfungsordnung im Grunde auch der gesamten Menschheit, allen Menschen auf dieser Welt. Und das finde ich ist auch ein sehr interessantes Phänomen, wenn wir uns das mal überlegen, denn das ist schon ein Moment spezieller Offenbarung Gottes. Wir können unglaublich viel in der Natur ablesen. Also unschwer fällt es uns auf, dass jeden Tag die Sonne auf und unter geht oder definiert es astronomisch, die Erde dreht sich um sich selbst, egal wie, aber das ist klar definiert, hier ist ein Tag, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, 24 Stunden, das lässt sich in der Natur ablesen. Ein Jahr oder die Jahreszeiten kannst du an der Stellung der Erde zur Sonne ablesen, ja, das verändert sich, 365 ein Viertel Tage und das kommt wieder. Selbst der Monat, der sich so am Mond ein Stück bemisst, könnte man an Naturphänomenen ablesen. Aber an was kannst du die 7 Tage ablesen? Es gibt nichts. Es gibt nichts in der Natur, wo du sehen könntest, die 7 Tage sind sozusagen eine natürliche Ordnung. Weil es keine natürliche Ordnung ist, es ist Gottes Ordnung. Und doch ist sie den Menschen von Anfang an mitgegeben. Und wir stellen durchaus fest, dass man in ganz vielen Kulturen das auch einfach so macht. Weil es den Menschen offensichtlich auch natürlich gut tut. Aber Gott hat es im Grunde in die Schöpfung so mit hineingelegt. Und jetzt stellen sich manche die Frage, ja, ist denn das 4. Gebot nicht erst am Sinai, dem Volk Israel, ganz speziell geoffenbart worden? Es wird ja hier zum ersten Mal so als Gebot in die 10 Gebote hineingeschrieben. Das ist ja ein ganzes Stück später erstmals die Schöpfung. Und dann eben auch vielleicht in besonderem Bezug auf das Volk Israel, das hier da angesprochen wird. Ist es nicht speziell für dieses Volk ein Gebot? Nun, da gibt es 2 Dinge, auf die uns wenigstens darauf hinweisen, dass es eben tatsächlich ein Gebot ist, das schon aus der Schöpfungsordnung kommt und nicht erst am Sinai geoffenbart wird. Und dass es schon vorher bekannt war. Denn wenn ihr in 2. Mose Nummer 3, 4 Kapitel zurückblättert, stellt ihr fest, noch bevor das Volk an den Sinai kommt, in Kapitel 16 wird schon gefordert, dass der Sabbat gehalten wird. Er war schon da, bevor das Gebot offenbart wurde. Das ist diese Begebenheit, wo Gott das Manna schickt und sie sollen dann 6 Tage lang einsammeln und am 7. Tag kommt nichts. Und dann gehen manche doch raus und gucken, ist aber nichts da. Ja? Das ist schon Kapitel 16 so, bevor das Volk am Sinai überhaupt erst ankommt. Also bevor Gott diese Steintafeln an Mose überreicht, auf denen das 4. Gebot steht, mussten die Israeliten das schon befolgen. Im Grunde, weil es eben schon da war. Und ein 2. Hinweis findet sich auch hier in diesem einleitenden Wort, in dem Gebot, denke an den Sabbattag. Gedenke oder erinnere dich an diesen Sabbattag. So, vergiss es nicht. Vergiss dieses Gebot nicht, das bereits seit der Schöpfung bekannt ist, das schon da ist und erinnere dich daran. Ja, es ist nicht nur in die Zukunft gewandt, sondern auch zurück. Erinnert euch daran, dass dieses Gebot gilt. Also sozusagen ein Gebot, das im Grunde sind alle 10 Gebote natürlich nicht neue Offenbarungen hier am Sinai, aber hier sehen wir es eben auch, es ist ganz klar vorher auch schon da und sie sollten sich daran erinnern. Als Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Gott begründet dieses 4. Gebot, dass man den 7. Tag heiligt, mit seinem Schöpfungshandeln. So wie Ehe und Arbeit gibt es auch kein, für, schon vor, der Sünden, so vor dem Sündenfall da waren, gibt es auch keinen zwingenden Grund für die Annahme, dass dieses Gebot jetzt auf einmal nicht mehr zu dieser Schöpfungsordnung gehören sollte. Also ein wichtiger Grund, warum dieses Gebot grundsätzlich gilt, ist es Teil der vorsündhaften Schöpfungsordnung Gottes. Nichts, was dahinterher ist, war irgendwann dazugekommen ist. Das zweite, das vierte Gebot ist auch ein Teil des Moralgesetzes. Das Moralgesetz, das ist in den 10 Geboten zusammengefasst, die dauerhaft gültig sind. Und das vierte Gebot ist ein Teil dieser 10 Gebote. Wir haben diese Lehre, dass dieses Moralgesetz dauerhaft gültig ist, in unserem Bekenntnis im 19. Kapitel ausgedrückt. Ich lese euch da mal den zweiten Abschnitt vor. Dasselbe Gesetz, das anfangs auf das Herz des Menschen geschrieben worden war, blieb auch nach dem Fall ein vollkommener Maßstab für die Gerechtigkeit. Es wurde von Gott auf dem Berg Sinai in den 10 Geboten übergeben und auf 2 Tafeln geschrieben, von denen die ersten 4 unsere Schuldigkeit gegenüber Gott und die anderen 6 unsere Schuldigkeit gegenüber den Menschen beinhalten. Dieses vierte Gebot, das schon Teil der Schöpfungsordnung ist und das Gott im Grunde, so verstehen wir es, als moralische Ordnung auch Adam schon ins Herz gegeben hat, das wird jetzt hier konkret formuliert an Mose auf den Steintafeln übergeben, in diesem Moralgesetz. Und wie wir es dann in dem 5. Abschnitt, und da könnt ihr auch in Kapitel 19 in unserem Bekenntnis nachlesen, das nochmal zusammenfassen. Das Moralgesetz verpflichtet für immer alle Menschen zum Gehorsam, sowohl die Gerechtfertigten als auch die anderen, und dies nicht nur hinsichtlich der in ihm enthaltenen Bestimmungen, sondern auch im Blick auf die Autorität Gottes, des Schöpfers, der es gegeben hat. Ebenso löst Christus diese Verpflichtung im Evangelium keineswegs auf, sondern verstärkt sie sogar noch deutlich. Das heißt, wir bekennen das vierte Gebot als Teil des Moralgesetzes, das immer gültig ist, das im Grunde auch Adam schon bekannt war, wenn auch nicht schriftlich niedergelegt, aber das jetzt hier schriftlich einfach von Gott dem Menschen übergeben wird. Und eigentlich im Neuen Bund, wenn wir genau hingucken, auch dieses Gesetz, das ist, was uns durch den Heiligen Geist wieder ins Herz geschrieben wird. Und das vierte Gebot gehört da nun mal dazu. Und es ist auch sehr interessant, selbst bei den Menschen, die jetzt sagen, das vierte Gebot, das Sabbatgebot, das hat für uns Menschen im Neuen Bund keine Bedeutung mehr. Sie würden doch bei den 9 anderen Geboten normalerweise sagen, ja, die gelten natürlich noch. Also Ehebruch ist noch immer verkehrt und auch dürfen wir keine anderen Götter anbeten. Beim Bildergebot gibt es manchmal unterschiedliche Auffassungen vielleicht, aber bei den anderen Geboten im Grunde würde keiner sagen, die sind unbedeutend oder aufgehoben. Nein, die gelten natürlich. Aber hier dieses eine Gebot, warum sollte das nicht mehr gelten? Nun, fragen dann manche, ist denn das vierte Gebot nicht vielmehr Teil des Zeremonialgesetzes? Dazu müssen wir wissen, dass man durchaus die Gebote, die in den 5 Büchern Mose stehen oder die an Mose gegeben wurden, in 3 größere Bereiche einteilen kann, eben hier in das Moralgesetz und dann eben in dieses sogenannte Zeremonialgesetz, in dem Bestimmungen verhandelt werden, die eben die Gottesdienstordnung im Alten Testament betreffen, wie die Opfergesetze oder solche Dinge. Und dann gibt es noch das Judizialgesetz, das dann vor allen Dingen so innerweltliche, staatliche Angelegenheiten für das Volk Israel als Staat beinhalten. Und manche sagen, ja, das hat doch jetzt ganz deutlich irgendwelche Züge, die jetzt zu dem Zeremonialgesetz gehören. Also wie man im Alten Testament den Gottesdienst gefeiert hat. Und das Zeremonialgesetz ist mit Christus abgetan. Er hat es erfüllt mit seinem einmaligen Opfer. Und das ist ja auch eine Tatsache, dass viele Bestimmungen, und jetzt Achtung, gut zuhören, viele Bestimmungen, die im Zusammenhang mit dem vierten Gebot im Alten Testament dann aufgeführt werden, zeremonialgesetzlichen Charakter haben, die tatsächlich zum Zeremonialgesetz gehören. Ja, wir würden heute ja nicht mehr irgendwelche Schaubrote am Sabbat austauschen oder Ähnliches machen. Ja, das ist damals passiert und ist abgetan mit Christus. Aber das Gesetz selbst ist damit noch nicht aus dem Moralgesetz herausgenommen. Das Zeremonialgesetz, das war ein Schatten, der sozusagen auf Christus hingewiesen hat. Wir hatten das im Hebräerbrief schon gesehen, im 10. Kapitel, im 1. Vers, das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Güter ist, nicht der Dinge Ebenbild selbst. So kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die hinzunahenden für immer vollkommen machen. Also, es ist ein Schatten, der im Alten Testament so auf Christus weist, mit all diesen Opfereinrichtungen und all das, was mit dem Tempeldienst und Kult zusammenhängt, was auf Christus weist und die Erlösung. Und das passiert oft am Sabbat und dafür gibt es entsprechende Bestimmungen, die schattenhaft auf Christus hinweisen und in ihm tatsächlich zu Ende kommen. So verlieren diese Wegweiser am Ende bei Christus ihren Sinn, weil wenn man da ist, ist man da. Dann braucht man keinen Wegweiser mehr. Und so weisen diese zeremoniellen Bestimmungen, auch die im Zusammenhang mit dem Sabbat stehen, auf Christus. Und wenn Christus da ist, ist es vorbei. Dann brauchen wir nichts mehr, weil er ist da. Und dann sind die unwichtig geworden. Und manche denken, ja, das gehört jetzt das vierte Gebot auch dazu. Ja, sozusagen Teil dieses Zeremonialgesetzes, das du auf Christus weist. Und es ist halt jetzt eben im Neuen Testament, im Neuen Bund vorbei. Wenn wir aber dieses Gebot, wie es hier in den 10 Geboten steht, genau angucken, dann sehen wir, dass es hier eigentlich gar nichts Besonderes, Zeremonialgesetzliches gibt, was hier irgendwie genannt wird. Dass in diesem Gebot irgendetwas genannt wird, was zum Beispiel mit Opfern zu tun hat, die uns mit Gott versöhnen, wie das Sühnopfer, das auf Christus weist, oder der Tag des, dieser Versöhnungstag, der Yom Kippur, der auf Christus weist, diese besonderen jüdischen Feste, das wird hier alles gar nicht erwähnt. Sowas finden wir hier gar nicht. Und wenn wir uns dann fragen, in welcher Weise soll jetzt eigentlich ein Ruhetag, ein Sabbat nach 6 Arbeitstagen im Besonderen auf Christus weisen, dann wüsste ich jetzt aus der Bibel oder aus der Schrift keinen wirklichen Grund, dass ich sagen könnte, okay, das ist jetzt wirklich so ein eindeutiger Hinweis auf Jesus. Also 6 Tage arbeitest du, an einem Tag ruhst du, feierst Gottesdienst. Warum soll das jetzt vorbei sein? Warum sollte das jetzt keine Bedeutung mehr haben? Dieses Gesetz ist, wie es hier steht, Teil des Moralgesetzes und hat hier, wie es hier steht, in dieser Formulierung, keinen zeremonialgesetzlichen Charakter. Und deshalb gibt es auch keinen Grund zu sagen, es sei heute nicht mehr gültig. Es ist Teil des immer gültigen Moralgesetzes. So wie Gott sich nicht ändert, Gott gleich bleibt, gefällt es Gott nach wie vor, diesen Ruhetag zu halten. Und es entspricht immer noch seinem Willen. Und so drücken wir das auch an einer anderen Stelle in unserem Bekenntnis aus, im Kapitel 22, Vers 7, wo es dann auch überhaupt um den Sabbat geht. So wie das Gesetz der Natur durch Gottes Bestimmung vorsieht, dass üblicherweise ein Teil der Zeit für den Gottesdienst bestimmt ist, so hat Gott in seinem Wort in einem eindeutigen, moralischen und immer gültigen Gebot, das für alle Menschen zu allen Zeiten bindend ist, einen von 7 Tagen als Sabbat festgelegt, der für ihn heilig gehalten werden soll. Das spricht durchaus sehr stark dafür, dass dieses Gebot, das einfach nur erstmal diese Ordnung nennt und diesen moralischen Charakter hat, ein Tag in 7 gehört Gott, dass es keinen Grund gibt anzunehmen, das sei jetzt einfach vorbei. Es ist Teil des Moralgesetzes, es ist Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Und ein drittes, dieses vierte Gebot wird auch im neuen Bund nicht aufgehoben. Das wird manchmal behauptet, aber es stimmt einfach nicht. Das vierte Gebot wird im neuen Bund nicht aufgehoben. Es gibt 3 Bibelstellen, die könnt ihr euch auch gerne notieren. die so in diesem Zusammenhang immer wieder erwähnt werden. Römer Kapitel 14, Vers 5, Galater 4, Vers 10. Und wir wollen uns zusammen heute knapp Kolosser Kapitel 2, Vers 16 und 17 ansehen, denn das ist, denke ich, die Stelle, die am schwersten da zu verstehen ist. Es ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, aber die am scheinbar eindeutigsten behauptet, der Sabbat sei aufgehoben. Kolosser Kapitel 2, Vers 16 und 17. Das können wir uns jetzt gerne mal angucken, denn das wird dann gerne erwähnt. Ah, da steht doch, der Sabbat gilt heute nicht mehr. Kolosser Kapitel 2, Vers 16 und Vers 17. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist es Christus. Und wenn man das so liest und das nochmal ein bisschen im Hinterkopf hat, was ich gerade gesagt habe, dass manche eben sagen, ja, der Sabbat weist doch auf Christus und ist abgetan, dann hätte man hier sozusagen eindeutig den Beleg. Und beim ersten Hingucken sieht das auch so aus. Also ich denke, man sollte das auch ernst nehmen. Aber wenn wir uns um den Zusammenhang bemühen und mal gucken, was hier eigentlich genau steht und genau hingucken, dann merken wir, naja, da steht schon auch eigentlich was anderes dahinter. Uns fällt auf, dass hier durchaus viele Dinge genannt werden, die eben Teil dieses Zeremonialgesetzes sind, das auf Christus weist. Speise, Trank, Feste, Neumond. Das sind so typische Dinge, die eben in Israel gegolten haben. Ja, gerade die Auseinandersetzung mit Speisegeboten finden wir ja im Neuen Testament an verschiedenen Stellen immer wieder, dass eben die Juden bestimmte Speisen nicht essen durften. Und ihr kennt diese Begebenheit, wo Petrus dann diese Vision hat und auch an anderen Stellen, wo das einfach klar gemacht wird, das gilt jetzt im Neuen Bund so nicht mehr. Gehört jetzt da der Sabbat auch dazu? Ist auch der ein Schatten der künftigen Dinge, der Körper selbst aber Christus? Und hier finde ich, es tut mir leid, weil es gibt auch kaum eine deutsche Übersetzung, die es anders übersetzt, aber ich gebe euch mal ein klein bisschen die Grammatik mit, weil die ist sehr auffällig hier. So richte euch nun niemand wegen Speise, Einzahl, oder Trank, Einzahl, oder betreffs eines Festes, Einzahl, oder Neumondes, Einzahl, oder Sabbat steht hier, aber das ist Mehrzahl an dieser Stelle. Wegen der Sabbate müsste man es eigentlich wörtlich übersetzen. Das klingt aber komisch vielleicht. Ja? Und das lässt aufmerken, warum sind diese anderen Dinge alle in der Einzahl genannt und nicht der Sabbat in der Einzahl, sondern als ein Pluralwort, als Mehrzahlwort. Und es geht ja hier im Zusammenhang um so typisch jüdische Feste. Ja, Feste, Neumond, also es war immer einmal im Monat hat man eben so dieses Neumondfest gefeiert. Und dann diese Sabbate. Und da ist es gut zu wissen, dass eben die jüdischen Feste im Alten Testament, und da gab es ja einige, ja, diese ganzen jüdischen Feste, die wurden auch Sabbat genannt. Auch wenn sie eben nicht gerade unbedingt auf den siebten Tag der Woche fielen. Die waren auch manchmal an anderen Wochentagen und hießen dann trotzdem Sabbat, obwohl sie halt nicht am Samstag oder am siebten Tag der Woche waren. Und das finden wir in zum Beispiel für den Versöhnungstag, für das Passafest, für diese jüdischen Feste, dass die eben auch als Sabbat genannt werden. Und das erklärt, warum hier sozusagen zusammenfassend über diesen jüdischen Festkalender des Alten Testaments gesprochen wird und diese ganzen jüdischen Feste, die alle irgendwie auf Christus wiesen, vielleicht auch ganz besonders 3. Mose 16, ja, dieser Versöhnungstag, finden wir im Hebräerbrief in Kapitel 10, haben wir uns ja schon mal ausführlich angeguckt, wie der auf Christus weist, ja, dieses einmalige Sühnopfer, das Christus bringt und dieser Versöhnungstag, der alljährlich stattfindet. Ja, das ist jetzt vorbei. Diese Feste, die so auf Christus hingewiesen haben, weil er es erfüllt hat. Er hat dieses einmalige Opfer gebracht, da brauchen wir keinen Versöhnungstag mehr. Hat keine Bedeutung mehr. Ist erfüllt. Und davon ist hier die Rede. Diese Feste weisen auf Christus. Und damit sind sie abgetan. Ist damit der wöchentliche Sabbat gemeint? Ich denke ja nicht, weil es ist ja eben in der Mehrzahl von diesen jüdischen Festsabbaten, die eben auch an anderen Wochentagen stattfinden konnten, die Rede. Die sind abgetan mit Jesus. Und in der neutestamentlichen Gemeinde haben wir keine biblisch festgelegten Feiertage mehr, die wir jährlich feiern. Ich weiß, dass die Kirchengeschichte und die Tradition schon noch mal ein paar Sachen mitgebracht hat. Wir haben heute natürlich so Feste wie Weihnachten oder Ostern oder demnächst auch Christi Himmelfahrt und all diese Dinge. Aber wir machen das ja auch bewusst nicht als Gemeinde, weil es uns vom Neuen Testament nicht vorgegeben wird, dass wir einen solchen jährlichen Festkalender feiern sollen. Das war im Alten Testament so. Und im Hebräerbrief wird das ja immer erklärt, dieses ständige sich wiederholen und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Jesus hat es ein für alle Mal erfüllt. Das ist jetzt vorbei. Und so sind diese Feste, die immer wieder, jedes Jahr gefeiert wurden, heute nicht mehr von Bedeutung, weil sie in Christus erfüllt sind. Dieser jüdische, alttestamentliche, jährliche Festkalender ist erfüllt. Ein Schatten, vorbei. Aber eben nicht der wöchentliche Sabbat, dieser eine Tag in sieben, davon ist hier gar nicht wirklich die Rede. Ist ja auch die Arbeit nicht abgeschafft worden. Also es bleibt ja der zweite Teil des Gebots ja auch stehen. Und so kann man, wenn man genau hinguckt, schon feststellen, dass davon eigentlich nicht die Rede ist. Und wir sehen auch tatsächlich im Neuen Testament keine Stelle, an der der Sabbat irgendwie aufgehoben wird. Ganz im Gegenteil, selbst als Jesus stirbt, liegt er am Sabbat im Grab und ruht und am ersten Tag der Woche steht er von den Toten auf. Und wir finden Jesus kritisch im Umgang mit den Pharisäern und wie sie den Sabbat handhaben. Wollen wir nächstes Mal ein bisschen drauf eingehen, was das für uns alles bedeutet. Aber nicht, dass er den Sabbat an sich kritisiert, sondern die falsche Handhabung. Ja, dass sie eben nicht in der Erfüllung dieses Liebesgebots gegenüber Gott gehalten wird, sondern in einem furchtbaren Regelwerk, das man versucht hat, da aufzurichten. Also drei gewichtige Gründe, warum dieses Gebot nach wie vor Gültigkeit hat. Es ist ein Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Es gehört zum Moralgesetz Gottes, sprich den 10 Geboten. Und es gibt auch im Neuen Testament keinen Hinweis darauf, dass das Gebot, das 4. Gebot, ungültig sei. Außer man will es halt hineinlesen, aber das würde hier beim Kolosserbrief am stärksten in Frage gestellt werden. Aber ihr seht, man kann das sehr gut anders verstehen. Nun die Frage, wie sieht das dann aus im Neuen Bund? Die neue Form des 4. Gebots im Neuen Bund, auch wenn dieses 4. Gebot prinzipiell heute noch gilt, dann stellen wir doch auch fest, dass wir nicht den 7. Tag der Woche, also den Samstag, wie die Juden oder die Adventisten das feiern, feiern, sondern wir heute den Tag des Herrn als Ruhetag feiern. Und gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem 4. Gebot und dem, dass wir heute den Tag des Herrn, also den Sonntag, heiligen? Und warum tun wir das überhaupt? Warum machen wir das nicht am Samstag? Das sind schon ein paar spannende Fragen. Ja? Also das Erste, was wir hier bedenken müssen, das Prinzip, das Gott im 4. Gebot einfordert, ist 6 plus 1. Ja, das ist das Prinzip, das hier auch in 2. Mose ganz klar im Vordergrund steht. Wenn man genau hinzieht, ist das, was erstmal das Gebot an sich beinhaltet. 6 Tage sollst du arbeiten. Also hier, ich lese es nochmal, denn denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott, und du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Ja, das ist erstmal der moralische Inhalt dieses Gebots. Ja, 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Und dann heißt es in Vers 10, eben nicht, der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Ja, es heißt hier, wie an keiner anderen Stelle der Schrift eben nicht, der siebte Tag der Woche ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott, sondern es heißt hier, der siebte Tag heißt es hier, ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott, und es heißt eben jetzt nicht, der siebte Tag der Woche ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott, so rum ist es, genau. Also das heißt, es wird der Tag eigentlich noch nicht wirklich in dem Sinne sicher festgelegt. Sondern es geht eher um dieses Prinzip, 6 Tage Arbeit und 1 Tag Ruhe. Natürlich heißt es hier dann am Ende, dass eben auch der Herr den Sabbattag segnete und ihn heiligte, aber es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass es der Samstag sein muss oder der siebte Tag, wenn man vom Sonntag anzählt. Dazu noch ein paar Überlegungen. Wenn man das auch denken würde, dass es Gott wirklich dran gelegen wäre, dass exakt genau 24 Stunden einmal in der Woche von allen Menschen freigehalten werden, dann wäre das auch fast unmöglich, das umzusetzen. Denn ihr wisst selbst, wenn in Japan die Menschen zu Bett gehen, dann fangen die in Kalifornien vielleicht an aufzustehen. Ja, das sind die einen mit ihrem Tag fertig, da haben die anderen noch nicht angefangen. Ja, das läuft ja alles so rund. Sodass das ganz schwierig wäre, zu sagen, alle machen das wirklich exakt gleichzeitig. Und wenn es Gott wirklich dran gelegen wäre, dass genau der siebte Tag für alle Zeiten als Sabbat gehalten wird, seit Anbeginn der Welt, dann wüsste man auch heute nicht mehr genau, welcher Tag zu diesem Rhythmus passt. Das ist tatsächlich nicht mehr nachvollziehbar, auch wenn manche das vielleicht behaupten. Hier gab es verschiedene Kalenderreformen und es gab selbst 2 Ereignisse in der Heiligen Schrift, wo der Zeitrhythmus mal durcheinander gebracht wurde, in Josua 10, Vers 13 und 2. Könige 20, Vers 12. So, dass man nicht wirklich sagen kann, ist heute wirklich immer noch der Samstag tatsächlich von der Schöpfung zurückgerechnet, wenn du immer 7er Tage nehmen würdest, wäre es wirklich der 7. Tag der Woche. Man könnte es gar nicht 100%ig sicher wissen. Aber das Prinzip ist klar, nach 6 Arbeitstagen folgt ein Ruhetag, ein heiliger Sabbat, der dem Herrn heilig ist. Und das ist es, was das 4. Gebot fordert, das grundlegende Prinzip. Und dann sehen wir noch einen Zusammenhang im Neuen Bund jetzt, dass es sich dort offensichtlich verändert hat, welcher Tag dann von der Gemeinde Jesu gefeiert wurde. Was diesen Zusammenhang erkennen lässt, ist diese Tatsache, dass wir diesen 7. Tag als Teil der Schöpfungsordnung finden und im Neuen Bund dann sehen, es gibt eine neue Schöpfung, wo sich dann auch manche Dinge tatsächlich verändert haben. Im Alten Bund war es unumstritten, dass der Sabbat der letzte Tag der Woche war, der gefeiert wurde. Und im Neuen Testament finden wir, wie es übergeht, auf den 1. Tag der Woche. Aber warum haben die Christen im Neuen Bund das getan? Warum haben sie nicht mehr den 7. Tag der Woche als ihren christlichen Sabbat gefeiert? Dazu ein paar Beobachtungen. Argumente aus dem Neuen Testament. Jesus verlegt den Sabbat vom letzten auf den 1. Tag der Woche. Wir wissen, dass Jesus der Herr des Sabbats ist. Er sagt es mal in Matthäus 12, Vers 8, dass selbst das Gesetz von ihm sagt, dass wir auf ihn hören sollen. 5. Mose, Kapitel 18, Vers 18. Und er hat nun offensichtlich den 1. Tag der Woche als den neuen Ruhetag auserwählt als den 9. Tag des Gottesdienstes. Was war am 1. Tag oder am 8. Tag sozusagen passiert? Wir haben es vorhin, hatte ich schon mal kurz erwähnt, Jesus ist von den Toten auferstanden, am 1. Tag der Woche. Matthäus 28, Vers 1 und auch in den anderen Evangelien wird es genau genannt. Also am 1. Tag der Woche gehen sie zum Grab und Jesus ist auferstanden. Das heißt, der erste Tag der Woche ist der Tag der Auferstehung Jesu, der Tag des Neubeginns, der neuen Schöpfung mit Christus, dem Auferstandenen. Wir sehen dann, wie Jesus am ersten Tag der Woche dann auch seinen Aposteln begegnet und ihnen den Heiligen Geist gibt und die Vollmacht über die Gemeinde Jesu. Johannes Kapitel 20, Johannes Kapitel 20 begegnet Jesus nach der Auferstehung seinen Aposteln, seinen Jüngern. Und das geschieht am ersten Tag der Woche in Vers 19. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und da waren sie eben eingesperrt hier, die Apostel haben sich hier eingesperrt, da begegnet ihnen Jesus und dann lesen wir in Vers 22, als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, dem sind sie behalten. Also hier schon, das ist jetzt noch vor Pfingsten, ja, als die Apostel hier den Heiligen Geist kriegen. Aber das ist auch am ersten Tag der Woche. Hier sind sie versammelt. Hier begegnet ihnen Jesus. Hier gibt er ihnen diesen großen Auftrag mit. Und dann unterweist Jesus 40 Tage lang die Apostel nach seiner Auferstehung in allen Dingen, die das Reich Gottes betreffen. Vermutlich auch über die Vollmacht, die er hat, Zeiten und Zeitpunkte festzusetzen. Apostelgeschichte 1, Vers 7. Auf jeden Fall wissen wir, dass die Gemeinde Jesu am Pfingsttag versammelt ist. Wer weiß, wann der Pfingsttag genau ist? Deswegen heißt es eigentlich so. Also es ist der 50. Tag nach dem Passafest. Ja? Und das kann man sich gut ausrechnen, wenn man noch das kleine 1x1 weiß, dann ist 7 mal 7 49 und der 50. fällt dann eben nicht mehr auf den Sabbat, sondern auf den ersten Tag der Woche. Und da versammelt sich die Gemeinde und Jesus gründet durch den Heiligen Geist sozusagen dann auch vollmächtig die Gemeinde. Und diese neue Zeit bricht an mit dem Heiligen Geist, den die Apostel bekommen und in den anderen Sprachen reden und das Evangelium verkündigen und die Gemeinde sozusagen ihre Geburtsstunde dort erlebt. Auch das an einem ersten Tag der Woche am Pfingsten. So beginnen sie an diesem Tag zum ersten Mal das Evangelium zu predigen, die Sakramente der Taufe und des Abendmahls einzusetzen, auch in Apostelgeschichte 2, Vers 41, 42. Und dann finden wir das tatsächlich eben berichtet. Das sind jetzt keine Befehle, aber wir sehen eben Berichte, wie die Gemeinde sich dann immer wieder an diesen ersten Tagen der Woche versammelt. In Apostelgeschichte 20, Vers 6 und 7, als Paulus unterwegs ist, kamen wir in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, da redete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte und zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Ja, sie waren da 7 Tage lang, aber sie treffen sich mit der Gemeinde am ersten Tag der Woche, um Abendmahl zu feiern, um das Brot zu brechen. Ist zumindest eine sehr deutliche Beobachtung, ja. Hätte ja auch einen Tag vorher sein können, wenn sie weiterhin den Sabbat gefeiert hätten. Und Paulus fordert die Gemeinde auf, am ersten Tag der Woche, ihre Kollekte einzulegen. In 1. Korinther 16, Vers 1 und 2. Was die Sammlung der Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Es betrifft nicht nur den Korinth. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat. Ja, also auch da vermutlich wieder an den Tag gedacht, wo sich die Gemeinde versammelt. Und das hat er allen so gesagt. Er, der Nachahmer Jesu war und das weitergab, was er vom Herrn empfangen hatte. Und so wie es beim Abendmahl, dem Mahl des Herrn ist, das so genannt wird, das wird Mahl des Herrn genannt in 1. Korinther 11, Vers 20, so wird auch Der erste Tag der Woche dann der Tag des Herrn genannt in Offenbarung 1, Vers 10, weil er vom Herrn eingesetzt wurde und weil er dem Herrn gehört. Das ist auch eine interessante Beobachtung, es ist der Tag des Herrn. Wie das Mahl des Herrn von Jesus eingesetzt ist, ist der Tag des Herrn sein Tag, Offenbarung 1, Vers 10. Und zu diesen Zeugnissen des Neuen Testaments kommen dann auch noch eine ganze Menge an Zeugnissen aus der frühen Kirchengeschichte. Ich zitiere nochmal eine Schrift aus dem ersten Jahrhundert, aus der Didache. Dort heißt es, wenn ihr am Herrentag zusammenkommt, brecht das Brot und sagt Dank. Ja, es war dort dann ebenso üblich, dass sie da zusammenkamen. Oder im Barnabasbrief, deshalb begehen wir auch den achten Tag der Freude, an dem auch Jesus von den Toten auferstanden ist, nachdem er erschienen war, in den Himmel aufgestiegen ist. Und es gibt noch eine Reihe anderer Belege aus der Kirchengeschichte, die dann zeigen, dass eben die Christen übergegangen sind, nicht mehr den siebten Tag zu feiern, sondern den ersten Tag der Woche als den christlichen Sabbat. Welchen Grund gibt es dafür, dass dieser Tag verlegt wurde? Warum sollte nicht mehr der siebte, sondern der erste Tag der Woche gehalten werden? Da sehen wir erste Wurzeln, tatsächlich Andeutungen im Alten Testament, dass dort es auch immer wieder Erwähnungen gibt des achten Tags als einen Tag der Auferstehung, des neuen Lebens, des Neubeginns überhaupt. Die Beschneidung findet am achten Tag statt, nicht am siebten Tag. Die Auslösung des Erstgeborenen geschah am achten Tag. Ein Aussätziger, der gereinigt wurde, kehrte am achten Tag danach wieder ins Lager zurück. Beim Laubhüttenfest war die große heilige Versammlung am ersten und am achten Tag. Also es gibt auch dort immer wieder diese Momente, gerade dort, wo neues Leben bezeugt wird, ja, wie bei der Reinigung eines Aussätzigen oder bei der Auslösung des Erstgeborenen, dass das am achten Tag stattfindet. Nun im neuen Bund, mit der Auferstehung Jesu, beginnt die neue Schöpfung, das Alte ist abgetan und eine neue geistliche Schöpfung aufgerichtet. Und so spricht auch der Geist Gottes, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gottes Wort spricht davon, dass wir eine neue Schöpfung sind, den neuen Menschen angezogen haben, neue Erkenntnis empfangen haben, dass wir Teil des neuen Bundes sind, ein neues Gebot haben, einen neuen Namen, einen neuen Weg, ein neues Lied, ein neues Gewand, neuen Wein in neuen Schläuchen, von neuem Jerusalem und vom neuen Himmel und der neuen Erde. Und so wird auch das alte Sabbat durch einen neuen ersetzt. Eben als einen Tag, der wie die Schöpfung, als sie vollendet war, zum heiligen Sabbat erklärt wurde, nun die neue Schöpfung, an dem die Erlösung vollendet wurde und Christus den Tod besiegt hat, als der neue Sabbattag für uns Christen eingesetzt wird. So können wir zumindest hier schon erkennen, dass dieser Wechsel vom siebten auf den ersten oder auf den achten Tag der Woche eigentlich besser nicht willkürlich geschehen ist. Es gibt einen Grund dafür, weil wir an diesem Tag besonders dieses neue Leben, diese neue Schöpfung, diese Auferstehung vor Augen haben. Und dieser Wechsel wurde von unserem Herrn selbst herbeigeführt und die Apostel haben es in seinem Auftrag angeordnet. Und so gibt es auch keinen Grund, das in Frage zu stellen, sondern diesen Anordnungen auch zu folgen, wie sie uns von den Aposteln übergeben sind. Wir finden auch dazu in unserem Bekenntnis im 22. Kapitel einen Abschnitt, auch den will ich kurz noch lesen, in Abschnitt 7. So wie das Gesetz der Natur durch Gottes Bestimmung vorsieht, dass üblicherweise ein Teil der Zeit für den Gottesdienst bestimmt ist, so hat Gott in seinem Wort, in einem eindeutigen moralischen und immer gültigen Gebot, das für alle Menschen zu allen Zeiten bindend ist, einen von sieben Tagen als Sabbat festgelegt, der für ihn heilig gehalten werden soll. Vom Anfang der Welt bis zur Auferstehung Christi war dies der letzte Tag der Woche. Seit der Auferstehung Christi wurde er auf den ersten Tag der Woche verlegt, der Tag des Herrn genannt wird. Dieser soll bis zum Ende der Welt als christlicher Sabbat beibehalten werden, wodurch die Einhaltung des letzten Tages der Woche aufgehoben ist. Welchen Zusammenhang gibt es jetzt also zwischen dem vierten Gebot und dem Tag des Herrn? Nun, der erste Tag der Woche ist nun im neuen Bund der Tag des Herrn als der heilige Ruhetag, den Gott im neuen Bund als seinen Ruhetag, als seinen Sabbat festgelegt hat. Der Tag ist im neuen Bund der siebte Tag, der nach 6 Arbeitstagen folgt und so auch das Moralgesetz im Blick hat, aber eben nicht mehr am 7., sondern am 8. Tag oder dem ersten Tag der Woche. Und ich hoffe, dass das uns hilft, zumindest diese biblische Verständnis für die Gültigkeit des vierten Gebots weiter vor Augen zu haben. Als Teil der Schöpfungsordnung Gottes, als immer gültiges Moralgesetz, das auch im Neuen Testament weiter Gültigkeit hat, auch wenn es sich verändert hat, der siebte Tag nicht mehr als Ruhetag gefeiert wird, sondern der erste Tag der Woche, so gilt doch weiter dieser moralische Kern, dass 6 Tage Arbeit, ein Tag Ruhe folgt. Und wir heute die Auferstehung feiern, das neue Leben, den Beginn der Gemeinde und so dem Herrn diesen Tag heilig halten. Und wir sollten dabei zum Abschluss, und das will ich gerne uns als Abschluss mitgeben, bevor wir dann im nächsten Monat mal ein bisschen über die praktischen Überlegungen kommen, doch immer darauf hinweisen, dass wir nicht aus dem Auge verlieren, was der Kern dieses Gebots ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Und das beinhaltet auch dieses vierte Gebot. Es ist ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Wenn wir Gott lieben, dann ist es uns keine Last, sondern eine Freude, ihm einen Tag aus 7 auch zu geben und mit ihm im Besonderen zu verbringen. Und es ist der Tag, an dem Gott seine Gemeinde immer wieder gesegnet hat, von Anfang an. Wenn du die Evangelien nochmal aufmerksam lest, zum Ende hin, nach der Auferstehung, Jesus begegnet seinen Aposteln am ersten Tag der Woche. Und als der Thomas das erste Mal nicht dabei ist, muss er erstmal noch eine Woche warten. Und wieder am ersten Tag der Woche begegnet ihnen Jesus und segnet sie. Und das ist der Tag, an dem die Gemeinde zusammenkommt, an dem Gott sein Volk im Besonderen segnet, weil es ist sein Tag, es ist der Tag des Herrn. Es ist nicht mein Tag, es ist nicht der Gemeindetag, es ist der Tag des Herrn, er gehört ihm. Und wenn ich ihn liebe, dann ist es mir eine Freude, die Zeit mit ihm zu verbringen. Und vielleicht als letzte Motivation, 2 wunderbare Verse aus dem Jesaja-Buch in Kapitel 58, die so zeigen, mit welcher Einstellung wir diesen Tag mit viel Freude dem Herrn feiern dürfen. Jesaja 58, Vers 13 und 14. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig, und wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Wie herrlich. Ja? Ist es nicht wunderbar, dass der Tag des Herrn eine Wonne ist, eine Freude? Und ich glaube, die meisten von uns kennen das auch. Es ist so, Montag, noch 6 Tage. Aber am Samstag freuen wir uns schon so auf den Tag des Herrn. Es ist eine Wonne. Aber wisst ihr was? Es ist wie mit jeder Liebesbeziehung. Wir müssen auch viel tun, dass dieses Feuer nicht erlischt, dass diese Liebe zum Herrn erhalten bleibt und wir diesen Tag nicht hinten anstellen und denken, es sei unser Tag, den wir irgendwie vielleicht mal ab und zu frei halten. Nein, wir müssen darum kämpfen, dass wir weiter diese Liebe zum Herrn haben und mit dieser Hingabe dem Herrn auch an diesem Tag begegnen. Und dann ist es uns keine Last, sondern eine Freude und auch ein Trost zu wissen, Gott hat sich nicht geändert. Er hat das in der Schöpfung so festgelegt, in seinem Moralgesetz festgeschrieben. Und das gilt auch heute noch, auch wenn in einer etwas anderen Form als im Alten Bund. Und mit einem Blick nach vorne auf den ewigen Sabbat in der himmlischen Herrlichkeit. Möge der Herr uns dazu viel Gnade geben.